Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier an das Publikum im Humboldt-Forum. Und einen schönen guten Tag an alle, die uns hören, jetzt live im Radio oder auch im Podcast. Heute zum zweiten Mal aus dem Humboldt-Forum in Berlin. Außen ein Schloss, nämlich das wiederaufgebaute Hohenzollern-Schloss in der Mitte Berlins. Von innen ein Ort, nicht nur für Ausstellung, sondern auch für Austausch, für Debatten. Und deshalb sind wir hier. Und ich freue mich ganz besonders auf den Austausch mit meinem heutigen Gast, eine Wissenschaftlerin, die Scientists for Future mitbegründet hat, die mit ihren Büchern weit oben in den Bestsellerlisten steht. Zum Beispiel auch mit diesem hier, Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Maja Göpel, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Frenzel, für die Einladung und für dieses nette Arrangement. Wir sitzen im Kreis, das kann man ja nicht hören.
Wir sitzen im Kreis, genau. Es ist also richtig eine Agora und wir sind im Gespräch. Wir werden uns irgendwann auch mal so ein bisschen drehen müssen, damit uns alle gut sehen. Ne? Aber es können uns auf jeden Fall alle gut hören. Nicht nur hier, aber gerade hier. Und ich bin ja extra froh, dass Sie hier sind, weil ich irgendwie befürchtet hatte, vielleicht sind Sie ein Sharm el-Sheikh bei der Klimakonferenz. Aber kein großes Bedürfnis?
Nee, also im Moment arbeite ich ja sehr stark eher auf der Verbreitung des Wissens, was schon da ist. Und ich finde, diese Konferenzen zu besuchen hat für mich immer dann total viel Sinn gemacht, wenn ich einen Auftrag hatte, einen ganz konkreten. Ich werde bei digital zugeschalteten Konferenzen mit unserem Entwicklungsministerium etc. mit teilhaben, aber nicht vor Ort.
Hm. Na, es gibt ja sowieso so Veranstaltungsorte gerade, da macht es weniger Freude hinzufahren. Ne? Also Sharm el-Sheikh ist ja auch eben im Ägypten, also politisch auch nicht so ganz einfach. Ich denke da jetzt auch an Katar und daran denke ich vor allem, weil gerade in diesen Minuten Hansi Flick, der Bundestrainer, die 26 Namen nennt, derjenigen, die zur WM fahren dürfen, der deutsche Kader. Die Debatte ist ja jetzt laut. Ne? Also ich glaube, wir müssen diese 26 Namen jetzt nicht durchgehen, es sei denn, Sie haben großes Bedürfnis.
Nein.
Okay. ich habe schon gehört, Franz Beckenbauer spielt nicht mehr. Die Debatte ist ja aber vor allem ja laut, nicht wegen der 26 Namen, wer da drauf ist und wer nicht, sondern Fußball vor dieser Kulisse. Was sagen Sie?
Ach, im Prinzip ist das ja schon so ein roter Faden, der uns im Moment beschäftigt, die Kulisse. Mhm. Und Katar eben die Frage der Menschenrechtsverletzungen dort und Sharm el-Sheikh ist ja auch thematisiert, dass zumindest Protestformen nicht erwünscht sind. Wir haben die ganze Diskussion um China ist jetzt aufgebrannt. Was können wir da eigentlich wie machen? Also ich finde, so eine rote Linie von den großen Fragen, die sich stellt, ist ja genau die. Also wie verhalten wir uns, gerade wenn wir sagen, wir haben eine wertegeleitete Außenpolitik, auf diesem internationalen Parkett? Mhm. Und wo sagt man, bestimmte Veranstaltungen tragen noch zu genau diesem Zusammenarbeiten und wirken bei? Und wo muss man irgendwann auch fragen, naja, wie viel gibt das eigentlich auch an legitimierender Kulisse für etwas, was sich vor Ort eben nicht positiv verändert?
Sie haben das jetzt noch recht vorsichtig formuliert als Frage. Wie wäre denn Ihre Antwort darauf?
Ich finde, diese Antworten sind ja diffizil, also schwierig. Man muss aus meiner Sicht ja immer genau hinschauen, die Idee erstmal zu sagen, durch Interaktion, durch Kooperation, durch Austausch lernt man sich mehr kennen, hat vielleicht auch ein anderes Gewicht, wenn man sich austauscht etc. Die ist ja per se immer eine, die ich verfolgen würde. Mhm. Und auf der anderen Seite zu merken, wann kippt es und wann kann ich diese Intention und dieses Vertrauen daran, dass das stattfinden wird, eigentlich nur noch mit ziemlich viel Mühe aufrechterhalten. Ja. Und das ist natürlich dann immer auch die Frage derjenigen, die sich Entscheidungen treffen. Und da ist jetzt ja die FIFA auch nicht alleine, wir haben im Olympischen Komitee ja auch ähnliche Diskussionen darüber, was regiert da eigentlich? Ist es der Profit und diese Orientierung oder ist wie stark werden...
Sie haben das jetzt wieder so nett als Frage formuliert. Man könnte das auch mit Ausrufezeichen versehen, oder?
Kann man.
Also bei dieser Profitfrage. Ja.
Kann man auf jeden Fall.
Also dann frage ich mal einfach, werden Sie sich irgendein Spiel anschauen?
Nö. Also ich habe jetzt aber auch ehrlich
gesagt... Hätten Sie auch sonst nicht gemacht, oder?
Ich hatte so eine totale Fußballphase. Also ich habe auch eine Zeit lang selber in so einer gemischten Liga gespielt in meiner Jugend in Bielefeld.
Aha.
Dr. Rainer Klimphoff-Ahlerich.
Aha.
War unser Team.
Und welche Position?
Ach, natürlich eher schon so in der Abwehr, meistens eher so hinten links.
Ja.
Und das Interessanteste waren immer die Begegnungen mit, Alter, ich schwör's dir, die hat mich echt geschubst, die hat mich wirklich aufgehalten. Also ich konnte das auch nicht schlecht, weil ich ja auch Handball im Team gespielt habe. Und da war ich hinten Mitte und da muss man schon einiges wegräumen. Und deshalb war ich für die Jungs jetzt nicht total links liegen zu lassen, obwohl ich immer wieder einsehen musste, im Antritt ist der Oberschenkel eines Herrn meist stärker als der einer Frau. Das ist, glaube ich, einfach physiologisch.
Okay. Maja Göpel, früher hinten links, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, vorne links oder vorne Mitte, aber auf jeden Fall hier heute unser Gast im Humboldt-Forum im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben so einige Themen und wir werden gleich erstmal genauer über das sprechen, was in Sharm el-Sheikh bei der Klimakonferenz in Ägypten ansteht. Und ich habe mir irgendwie gedacht heute, gibt ja diese schönen Fußballer-Zitate, ne? Ich habe so eine kleine Anlehnung gemacht, berühmtes Fußballer-Zitat, Sharm el-Sheikh oder Katar, Hauptsache keine Menschenrechte. Schön, dass Sie da sind, hier im Humboldt-Forum. Heute live aus dem Humboldt-Forum in Berlin, also die neue alte Mitte in der Hauptstadt. Wir schauen auf die wichtigen Debatten und Themen heute mit Maja Göpel, Nachhaltigkeitsökonomin und Autorin. Schauen auf die ersten Tage der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Das ist naturgemäß ja so, Maja Göpel, bei diesen Konferenzen, dass da nicht sofort in den ersten Tagen Ergebnisse erzielt werden. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Warmlaufen, ist so mein Eindruck, wo man sich erstmal gegenseitig begegnet. Aber nichtsdestotrotz, ich greife mal Ihren aktuellen Buchtitel auf. Spüren Sie da so etwas wie den Aufbruch in die Welt von morgen?
Also wenn der Bundeskanzler, das Interessante ist, es ist wirklich so eine Vorbereitung vor Ort immer bis zum ministeriellen Segment. Dann kommen diejenigen, die die Entscheidungen treffen können, eigentlich angereist. Und das davor ist so das diplomatische Vorverhandeln etc. Und natürlich wichtig auch das Begleitprogramm, wo sich verschiedenste AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft und so weiter auch austauschen. Man sagt so viel, es hat eine Signalwirkung, wenn die Staatsoberhäupter auch anreisen. Weil die ersten Verhandelnden sind ja die UmweltministerInnen. Und jetzt geht es ja darum, dass Olaf Scholz hinfährt. Und dann bleibt natürlich aber auch die Frage, und dass auch zum Beispiel der brasilianische neu gewählte Ignacio Lula hinfährt. Also Lula Silva, Entschuldigung.
Sagen wir Lula.
Einmal alles verdreht, alles Lula. Und dann so, nein, du kannst doch nicht nur dieses Abkürzung, doch, wir dürfen ihn Lula nennen.
Ja, Lula.
International. Okay.
Wir, für Journalisten reicht das vollkommen.
Ja? Lula. Ja. Okay, alles klar, gut. Ausreichend aufgewiesen. Mhm. Also das, dieser Symbolcharakter.
Ich weiß nicht, ob das fürs Publikum auch reicht. Ja, ich glaube schon, ja.
Der Symbolcharakter, wer reist an, ist immer auch ein Zeichen dafür, wie ernst wird das genommen oder nicht. Und auf der anderen Seite handeln ja jetzt schon alle darum, dass weder aus Indien noch aus China die Staatsoberhäupter dort vertreten sein werden. Und das heißt, die Frage ist so ein bisschen, was liegt auf der Agenda? Und das ist eine sehr haarige. Also es geht weniger darum, die typischen Technologietransfers und Finanztransfers zu diskutieren, die wir eh schon hatten, sondern das große Thema ist diesmal Loss and Damage, also wirklich für die Schäden aufzukommen, die durch den Klimawandel definitiv passieren werden. Und das ist ja das Wichtige zu verstehen, selbst wenn wir jetzt sehr viel machen würden, wo es momentan ja auch so ein bisschen fraglich ist, ob uns das gelingt mit der CO2-Reduktion, würden die Konsequenzen sich ja noch so weitere 20 Jahre ausfalten. Und diese Veränderungen, die definitiv kommen, laufen eben primär im globalen Süden an. Und dort sehen wir schon, was das für ja einmal Wetterextreme mit sich bringt, aber natürlich auch diese Dürren, die ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar machen im Endeffekt. Und da ist natürlich die Forderung von denjenigen, die davon am meisten betroffen sind, aber am wenigsten dazu beigetragen haben, ihr müsst uns kompensieren, auch für diese einfach die Schäden und die Verluste, die eintreten werden. Und das ist neu, weil die könnten sehr groß werden.
Mhm. Und ist das eigentlich eine Überfrachtung? Weil ich meine, wenn man das erstmal hört und die Forderung der betroffenen Länder, so aus einem Grundgerechtigkeitsgefühl, würden ja, glaube ich, die meisten sagen, ja, klar. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass einfach noch eine schwierigere Verhandlungsebene mit reinkommt. Also das ganze Paket noch komplexer wird, weil es jetzt auch noch, was es ja immer schon war, aber noch mehr eine globale Gerechtigkeitsfrage wird. Ich frage mich, ob das unterm Strich das Ganze dann einfach so sehr überfrachtet, dass die Gefahr des Scheiterns noch größer ist.
Ja, ich glaube, das wird sich rausstellen, weil auf der anderen Seite ist das natürlich auch Momentum von ups, also je wir das noch herauszögern, umso teurer wird es für uns definitiv werden. Und Ottmar Edenhofer hat das mal versucht zu definieren, einer der führenden Klimaökonomen bei uns. Die Tonne, also Sozialkosten von CO2-Tonne werden im Moment mit 100 US-Dollar so ungefähr bilanziert, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Sprich, was kostet uns der Ausstoß eigentlich und wie hoch sollte dann auch so ein CO2-Preis sein? Und der wird sich über die Zukunft bis 2050 auf 800 pro Tonne erhöhen. Und das heißt, dieses Umdrehen von Nichthandeln heute wird sehr viel höhere Kosten haben, ist ja einmal ein ganz wichtiges Momentum, um rauszukommen aus diesem komischen Narrativ, wir können uns Klimaschutz nicht leisten, es ist zu teuer. Weil inzwischen alle Ökonomen und Ökonomen, die sich da reingefuchst haben, sagen, es wird viel teurer, es nicht zu tun. Weil die Kompensation, die Schäden, auch das Ahrtal ist ja immer das Beispiel, 40 Milliarden Euro, Mensch, was hätten wir, die Arbeitskräfte, die Ressourcen und das Geld gut einsetzen können für die Energiewende. Und jetzt bauen wir erstmal was wieder auf, was kaputt gegangen ist.
Das Ahrtal ist aber natürlich auch gerade unter diesem Gerechtigkeitsaspekt ein Beispiel für viele Vertreter aus Ländern, die viel stärker betroffen sind, die sagen, da stellt ihr 40 Milliarden bereit. Genau. Da habt ihr es oder wollt ihr es zumindest investieren. Aber bei uns verhandeln wir um jede Million knallhart hier. Alles, was Sie sagen, Maja Göpel, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, hätte man auch bei der Klimakonferenz Nummer 26, also wir haben jetzt Nummer 27, 26 sagen können, wahrscheinlich auch bei der Klimakonferenz 21. Ich muss dran denken, dass der Spiegel ja diese Woche einen Titel hat, ein Titelbild, das im
86.
Das Spiegelbild von 1986 ist. Das ist der Kölner Dom, der im Prinzip umrundet ist von Meer, also der im Wasser versunken ist. Und das haben die Kollegen ja auch nicht gemacht beim Spiegel, weil sie sich nicht dran erinnert haben, sondern weil sie eigentlich nur deutlich machen wollten, wow, diese Problemagenda, natürlich nochmal mit Abstufung, aber im Grunde ist sie gleich geblieben und wir sind weiterhin im Bereich der vorsichtigen Annäherung für Lösungen, um es mal freundlich zu formulieren.
Ja, ist so, ne? Und das Interessante ist ja auch, wieso schaffen wir es nicht, das wirklich einzusehen, wenn wir uns auch den politischen Diskurs angucken, mal aufzuhören von plötzliche Verbotsagenda, plötzliche Verzichtsagenda, plötzlich drehen junge Leute oder auch erwachsene, gut informierte Leute durch und kleben sich fest, sondern genau diesen Vorbau mitzudenken, wenn wir versuchen herauszufinden, warum diese Handlung und diese Vorschläge heute auf dem Tisch liegen. Und das nehme ich oft bei den Kolleginnen und Kollegen mit, die sagen, sie wollen ja alles verbieten. So, nee, also wir sind ja eine lernende Gesellschaft und wir haben das seit 40 oder seit 86 sehr deutlich kommuniziert, aufgeklärt, angereizt, Bildung gemacht, Standards gesetzt, Selbstverpflichtungen gemacht. Und wenn wir irgendwann sagen, ja Mensch, wir kriegen es ja anscheinend nicht hin, unsere eigenen Ziele zu erreichen, dann muss halt mal eine Regel her. Aber dann kann ich doch nicht sagen, die drehen da oben durch, sondern die nehmen sich ernst. Wir haben uns Ziele gesetzt und die nehmen wir halt mal ernst. Und dann muss ich die Maßnahmen abstufen, natürlich intensivieren.
Was ich ja beeindruckend finde, wie Sie bei all dem immer so positiv bleiben. Also Sie beschäftigen sich intensiv damit und haben ja, das zeichnet Sie ja auch aus, nicht den, also tendenziell den lächelnden Weg. Also das, ich würde mal sagen, das Klima, wir schaffen das auf den Lippen. Und es gibt so eine Dynamik, ich erlebe das jetzt immer wieder bei den Interviews, deswegen habe ich mich heute auch selbst ermahnt, habe gedacht, nein, führe das Interview nicht so, wie alle Journalistinnen und Journalisten es gerade führen, sagen, es ist doch eigentlich gar nicht realistisch und schauen Sie doch mal die letzten Jahre, wir schaffen das doch gar nicht, sondern irgendwie konstruktiver reinzugehen. Aber mir fällt kein Ansatz ein. Bitte, Hilfe.
Nein, das ganz, ganz Wichtige und das ist auch die Botschaft in dem Buch, ist, es gibt kein zu spät in einer offenen Entwicklung. Also wir haben Trends und die beschleunigen sich und wir können die entschleunigen und drehen.
Es gibt kein zu spät?
Was ist denn zu spät?
Ja, also
wer definiert zu spät? Wenn wir sagen 1,5 Grad war das Ziel, was wir erreichen wollen, dann ist es zu spät, dieses Ziel zu erreichen. Aber es ist ja nicht zu spät, den Klimawandel so gut es geht zu bekämpfen. Sondern 2 Grad sind wesentlich besser als 2,5 oder 2,7 Grad. Das heißt, dieses An-Aus-Denken, das müssen wir loslassen. Jeder weitere Schritt, das CO2 zu binden, den Ausstoß zu minimieren und auch es wieder zu absorbieren, ist fundamental wichtig, weil es einen Anteil daran haben wird, wie unsere Lebensbedingungen in der Zukunft sind. Und deshalb ist mir so wichtig, immer dieses ganz ehrliche Hingucken, und ich glaube, da scheue ich auch nicht zurück, mit, und das ist der nächstmögliche Schritt zu verbinden. Weil wir sonst ja auch merken, was passiert, mit dieser, wenn wir uns angesichts der Tatsachen, die da auf uns zukommen, so paralysiert fühlen, diese Selbstwirksamkeit und sagen, ich kann aber einen Schritt in die Richtung gehen. Und wenn andere das auch tun, wir überraschen uns selber, wie viele das machen, dann beschleunigen sich so Veränderungsprozesse. Je öfter wir jetzt sagen, das ist doch gar nicht mehr realistisch, lass das doch mal sein, es ist doch zu spät. Ich meine, wie schnell ging das gerade bei denen, die sich nicht verändern wollen, zu sagen, ist doch nicht so schlimm, zu, ah, ist eh zu spät. Beides echt bequem. Aber der eigentliche Weg nach vorne liegt in der Mitte, nämlich jetzt mal alles zu machen, was wir haben, und uns dabei gegenseitig zu inspirieren und manchmal auch deutlich zu konfrontieren. Aber ich glaube, dieser Weg, da kann ich einen Beitrag heute, morgen, übermorgen machen. Und in der Summe können wir uns selbst überholen. Das ist wichtig, das gibt es in der Forschung. Und einige von den Entwicklungen haben wir total unterschätzt. Und das will ich uns nicht wegnehmen. Also diesen Möglichkeitsraum kann ich doch nicht einfach zustellen, sondern ich muss ihn beschreiben, damit wir überhaupt eintreten können.
Wollen Sie, also ist das so das Prinzip Hoffnung? Oder anders gefragt, wie groß ist auch Ihr Zweifel?
Ich habe auch Tage, wo ich wirklich einfach denke, vergiss es. Also das hat viel mit politischen Diskussionen zu tun, in denen ich involviert bin, weil ich mich wirklich frage, wie kann die Politik weiter so an der Faktenlage vorbei erzählen? Und das ist ja, glaube ich, das, was so eine...
Ich würde sagen, es ist vielleicht gar nicht unbedingt das Erzählen, denn die Erzählungen stimmen ja häufig. Also Sie haben ja auch die Symbolik angesprochen, Olaf Scholz ist in Sharm el-Sheikh, spricht, ja, ist dort. Zumindest in den meisten Ländern stimmt die Rhetorik, aber dieses Verhältnis von Rhetorik zu Handeln, das ist ja das, was im Argen liegt.
Na, mir fehlt sogar die Rhetorik im Moment. Also wenn ich mir anhöre, ist doch überhaupt kein Problem. Wir machen jetzt die erneuerbaren Energien und der grüne Wasserstoff wird richten und setzen Sie sich mal wieder. Das ist nicht kongruent mit allen Klimafahrtstudien. Da muss ein bisschen mehr passieren. Okay. Und da finde ich es dann schon auch fragwürdig, wieso zum Beispiel ein Verkehrsministerium nicht mehr in die Zange genommen wird. Und man sagt ja, also wenn ihr wollt, dass die Individuen weniger abhängig sind von CO2-intensiver Formen der Mobilität, dann müssen wir halt das Angebot sehr schnell verbreitern, wie das anders möglich ist. Und wir haben ein Klimaschutzgesetz. Und gleich nach dem ersten Jahr, wo das Bundesverfassungsgericht hat, reicht nicht, gesagt hat, zu sagen, ja, okay, schaffen wir halt nicht. Also ich vergesse nie Herrn Altmaier, der jetzt ja nicht mehr dabei ist, aber das ist
der
so manchmal
Wirtschaftsminister.
Unser früher Wirtschaftsminister, der in unserer Runde gesessen hat mit Nachhaltigkeitsinteressierten und Lobbyierenden und gesagt hat, naja, wenn man die Ziele nicht erreicht, ist ja ein Zeichen, dass sie zu hoch gesetzt waren. Und ich, mir ist so alles entfallen und ich habe gedacht, das darf man nur in der Politik sagen anscheinend. Und wo ist diese Wirkungsorientierung der Politik? Wo sind diese einzufordernden Benchmarks? Was hast du wirklich maximal möglich getan, um es zu erreichen? Also es war, und manchmal habe ich das Gefühl, dass mir das jetzt wieder entgegenschwingt in der neuen Form. Ja, wenn Sie noch mehr wollen, wollen Sie ja die Deindustrialisierung.
Maya Göpel hier im Deutschlandfunk Kultur. Live im Humboldt-Forum in Berlin. Das war schon so ein kleiner Aufreger. Ich glaube, es gibt gleich noch einen größeren Aufreger. Maya Göpel hat auf jeden Fall einen mitgebracht. Friedrich Merz und seine Union haben auch Gründe, sich gerade aufzuregen. Die Auflösung, die gibt's gleich. Deutschlandfunk Kultur heute nicht aus dem Studio. Wir wollten heute mal wieder ins Schloss und da sind wir. Wir senden live aus dem Foyer des Humboldt-Forums in Berlin. Wir sind nicht alleine, Sie hören es. Wir haben ein wunderbares Publikum und einen wunderbaren Gast. Da kann der Applaus gleich weitergehen, Maya Göpel. Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die auszeichnet, dass sie als eine der viel gefragten Stimmen in Deutschland, wenn es um den Klimawandel und diese Veränderung geht, dass sie dabei grundsätzlich immer so eine positive Note hatten, lächeln, eine positive Energie. Aber jetzt kriegen Sie, liebe Maya Göpel, die Bühne hier mal für echten Ärger. Sie haben sich geärgert über einen Mann.
Muss man die Person auch sagen oder darf ich nur das Bild beschreiben?
Ja, beschreiben. Sie beschreiben das Bild und ich sage, ohne den Namen zu nennen, die zwei Buchtitel, die ich von ihm gefunden habe. Bitte, beschreiben Sie mal das Bild.
Also wir haben ja eine große Aufregung darüber, dass vor allem auch junge Menschen in dieser Republik jetzt zu Methoden des zivilen Ungehorsam greifen, um zu zeigen, dass das, was hier normal jeden Tag fortbesteht, aus ihrer Sicht eben tatsächlich nicht normal ist, sondern eine große Gefährdung unserer Zukunft.
Also Sie meinen diese Klimalümmel?
Die Kleber heißen sie doch jetzt auch.
Nein, Entschuldigung, es war gerade polemisch, bitte.
Nein, also und ich finde es ganz wichtig und in dem Kontext hat mich das wahnsinnig bestürzt, dieses Bild zu sehen, das anzuerkennen. Weil was die Erkenntnisbasis der Personen ist, die sich zu diesem Verhalten veranlasst fühlen. Und ich bin so viel in unterschiedlichen Bildungskontexten, wo mich Lehrerinnen fragen oder auch Dozierende fragen an den Universitäten, wie gehe ich mit der Angst der jungen Leute um, ob des Wissens darum, wie sich die Welt verändern wird. Und in so einem Kontext zu verstehen, also es macht denen ja auch nicht Spaß, sondern die gehen damit ja auch ein Risiko ein, wenn du inhaftiert wirst, ist das ja nicht irgendwie Spaßurlaub oder sowas, sondern es ist auch etwas, was in deinem Eintrag, deines Lebenswegs und so weiter sich finden wird. Und deshalb das so in den Dreck zu ziehen, dass ich mich hinsetze mit zurückgegelten Haaren vor meinem Privatjet auf dem Boden und ein großes Poster hochzuhalten, fuck you last generation, das hat mich so bestürzt, weil ich dachte, auch das ist ein Teil dessen, was diese jungen Personen in unserer Gesellschaft aushalten müssen, dass nämlich diejenigen, die es können, sich einfach einen Lebensstil zu gönnen, der keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen möchte, weil sie das Geld haben, weil sie die Position haben, dann denjenigen, die sich ob dieser Konsequenzen wirklich Gedanken machen, einfach zu sagen, ist mir total egal und ich meine, fuck you. Ja, wo ist die Aggression in unserer Gesellschaft gerade? Ne? Da möchte ich mindestens mal so nachfragen. Und das hat mich einfach wahnsinnig bestürzt.
Ich hatte dieses Bild schon gesehen auf verschiedenen Social Media Kanälen, Twitter unter anderem, bevor sie das mir schon mitgegeben haben, dass sie sich darüber sehr geärgert haben, ja, also ne, dieses Privatjet, fuck you, last generation. Wir wollen ja den Namen nicht nennen. Es ist ein Verleger und auch Autor. Er hat zwei Bücher unter anderem geschrieben. Der eine Titel ist Ego. Gewinner sind gute Egoisten oder auch Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Ist vielleicht schon auch eine gewisse Beschreibung. Aber wir wollen es uns nicht so einfach machen hier, Maya Göpel, denn Sie haben gerade ja schon im Anlauf dazu eine Verteidigungsrede gehalten für diejenigen, über die sich eben viele andere aufregen, nämlich diejenigen, die sich irgendwo festkleben, den Verkehr blockieren. Wir haben jetzt gerade heute eine Nachricht bekommen vom anderen Ende der Welt, Canberra aus Australien, da haben sich zwei Aktivistinnen an der berühmten Suppe von Andy Warhol festgeklebt, an dem Siebdruck. Die Union hat es deswegen zum Thema gemacht im Bundestag heute. Da gibt's oder gab es jetzt am Vormittag eine Aktuelle Stunde. Da geht es ja auch um die Frage strengere Strafen. Aber lassen wir vielleicht die strengeren Strafen mal aus. Dieser Ärger darüber, dass sich ja dann doch Leute im Prinzip das Recht nehmen, es in einer Demokratie wieder die Mehrheit, wie wir sie erleben, es besser zu wissen. Können Sie das auch nachvollziehen? Den Ärger der Leute, die sagen, hey, selbst wenn ihr eigentlich tendenziell recht habt, aber es ist auch doch anmaßend, wie ihr das macht.
Ja, ich möchte ja auch nicht die einzelne Protestform verteidigen. Aber ich finde es total wichtig, wie wir darüber sprechen. Und es gibt den Tatbestand, zivilen Ungehorsam. Und der ist ja damit markiert, dass ich keine Menschen intentional schädige und dass ich vor allem nicht weglaufe, sondern mich der Konsequenzen stelle. Das heißt, ich kämpfe ja mit ganz offenem Visier für eine Sache, die ich auch klar benenne. Und in diesem Fall finde ich es auch noch wichtig, dazu zu denken, dass es nicht mal darum geht, dass es ein Partikularinteresse ist, sondern es geht um Versprechen, die sogar mit Völkerrecht gebunden sind, die nicht eingehalten werden von der politischen Veränderungsgeschwindigkeit in diesem Land. Mhm. Und es sind Menschen, die vorher ja die anderen, da bin ich wieder, ne, was ist vorher passiert, die anderen Protestformen ja durchaus probiert haben. Also ich habe viel mit jungen und auch älteren Menschen zusammengestanden, nach, ich weiß nicht, wie viele Cops hatten wir, wie viele Fridays for Future Demonstrationen hatten wir. Und dieses Gefühl, die sitzen uns einfach aus. Also diese Frage mit so wirklich entsetzten Gesichtsausdruck, ich hatte einfach diese Resonanz mit Personen. Ja, und deshalb finde ich es total wichtig, bevor ich richte, Personen zu sehen. Und nicht zu legalistisch daran zu gehen, sondern zu sagen, ja, über die einzelnen Methoden können wir uns total auseinandersetzen, finde ich auch absolut wichtig. Ich weiß nicht, ob ich diese wählen würde. Ich habe aber auch nicht genug drüber nachgedacht. Sie sollen meistens ja einen Symbolcharakter haben, ob das jetzt die sind, die ich für super halte. Aber es ist total wichtig, finde ich, erstmal zu sehen, bevor ich richte. Und nicht zu legalistisch ranzugehen, weil im Endeffekt haben viele große Durchbrüche, von denen wir heute, glaube ich, sogar sagen würden, das eine Beispiel, das ja dankenswerterweise jetzt recherchiert wird, ist die Frauenbewegung in UK, die Kabel durchgeschnitten haben, die vieles kaputt gemacht haben, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen gleichwertige BürgerInnen sein. Ja. Und deshalb, wir werden ex post, glaube ich, noch 3-4 Mal drüber nachdenken, was war legitim, in welchem Ausmaß, ob der Konsequenzen, die vielleicht auch verhindert wurden. Und deshalb finde ich, die Diskussion muss differenziert geführt werden. Und das ist uns wenig gelungen. Wir haben sehr mit dem Social-Media-Pranger gearbeitet, auch gerade bei dem Berliner Fall, bevor überhaupt wirklich geklärt war, wie alles zusammenhing.
Bei dem Fall,
wo der Rettungsgasse nicht groß.
Befürchtung genau, im Raum stand lang und der Vorwurf, dass eine Fahrradfahrerin gestorben ist, weil Rettung nicht rechtzeitig kam, was sich ja so in dieser direkten Kausalität eben nicht bestätigt hat. Ja.
Genau.
Aber ich habe häufig auch so argumentiert wie Sie und ich kriege viele gar nicht nur unbedingt ärgerliche Hörerpost dazu, aber auch wirklich nachdenkliche, weil da ist ja immer die Frage, wo ist da die Grenze? Das ist der alte Satz, der dahinter steckt, ist der Zweck, der die Mittel heiligt. Und was Sie beschrieben haben, die vielen Demonstrationen, Fridays for Future, wir hatten gerade im letzten Jahr eine Bundestagswahl. Wenn es ein Mehrheitswunsch ist, dass wir das politisch schneller ändern, hätten die Leute wahrscheinlich anders wählen müssen. Und sie haben es nicht getan. Und das ist natürlich erstmal, das führt natürlich dummerweise zu der Frage, ist Demokratie zu langsam, zu träge, zu sehr in der Gegenwart verhaftet, als dass sie solche Zukunftsprobleme wirklich anpackt?
Ich finde da auch nochmal zwei Punkte wichtig. Also zum einen ist ja eine Wahl ein Moment, wo ich abstimmen kann und wo Parteiprogramme etwas versprechen und ob die das dann umsetzen oder nicht, ist was Zweites. Und dann haben wir ja unterschiedliche Umfragen zu bestimmten Maßnahmen. Und ich finde zum Beispiel sowas wie ein Tempolimit auf unseren Straßen haben 80% der Personen unterstützt bei den Umfragen. Und dann zu sagen, nee, ich habe es aber in einen Koalitionsvertrag reingeschrieben, wo mich dann waren es 8, 11%? Nee, ich muss mal gucken, wie viel waren es bei der Bundestagswahl. So und so viel Prozent der Bevölkerung dafür vielleicht noch gewählt haben, aber vielleicht ja auch im Kontext einer Zeitenwende heute die Maßnahme anders bewerten würden. Das haben wir ja in vielen Bereichen, dass wenn dann die einzelnen Maßnahmen, die politische VertreterInnen einer Partei unterstützen oder nicht,
aber
noch
auch,
mal gesondert.
Auch aber auch da, Frau Göpel, man kann sagen, im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit für ein Tempolimit. Also das ist die Demokratie, so traurig das sein mag, vom Ergebnis her. Ich habe mal, das ist jetzt wirklich eine tricky Frage, weil ich habe das mit Blick auf die USA gedacht, wo Donald Trump ja uns die ganze Zeit immer wieder erzählt und vor allem eben seinem Wahlvolk, diese Wahl wurde gefälscht. Man stelle sich mal vor, das stimmte sogar. Damals hätten verantwortliche Leute gesagt, bei der Wahl 2020, dieser Mann ist eine derart große Gefahr für dieses Land und für die Demokratie und auch international. Lass uns ein paar Stimmen schieben. Wäre das nicht auch eine solche Form der Selbstermächtigung?
Ich bin mir nicht sicher mit der Selbstermächtigung. Also weil ich glaube, wir müssen ja auch immer aufpassen, was fordern die Personen denn? Also mit ihren einzelnen Maßnahmen. Und eine klarere Wirkungsorientierung, klare Transparenz darüber, was ist wirklich möglich, wie kommen wir näher ran, warum welche Maßnahmen nicht möglich scheinen und welche Deals im Grunde genommen im Hintergrund laufen. Na klar, ist das die Parteiendemokratie, die wir haben. Und ich glaube aber, ich wäre vorsichtig, immer diesen Mehrheitsbegriff für den politischen Apparatus zu nehmen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir durch differenziertere Beschreibung der Abstimmungsmöglichkeiten, die wir auch zwischen Wahlen haben, versuchen, wie kann die bestmögliche Politik rauskommen. Und das wünsche ich mir viel stärker. Und ich persönlich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es bei ein, zwei symbolischen Sachen geblieben wäre. Mir fällt es auch schwer zu sehen, wie das so und so vielte Gemälde, was da jetzt wirklich hilfreich dran ist. Ich fand es aber wichtig, die Thematik überhaupt wieder nach vorne zu bringen. Nur wo es sich denn jetzt rutscht, natürlich ist dieses, man diskutiert noch, ist die Protestform legitim und nicht, wieso kommen wir eigentlich nicht vorwärts?
Also das ist ja das strategische Problem dabei, genau, dass man das Gefühl hat, die Mehrheiten schwinden eher durch diese Aktion,
ja, dass sie gewonnen werden. Deshalb ist so dieses dauerhafte Nerven mit dem Gleichen aus meiner Perspektive jetzt nicht besonders die Strategie, die ich fortführen würde.
Maja Göpel, zum Abschluss dieses Themenkomplexes müssen Sie mir eins verraten. Haben Sie schon mal was Verbotenes gemacht?
Wie verboten muss es denn
sein? Ich würde Ihnen raten, nichts zu nennen, was noch justiziabel ist.
Wann verjährt?
Okay, vielleicht können wir das ja auch klären. Wir sind ja hier im Humboldt-Forum in gewisser Weise unter uns mit einem Publikum. Vielleicht machen Sie das ja in kleinerer Runde, wenn das Radiopublikum, Podcastpublikum nicht dabei ist. Insofern vielen Dank für Ihre Gedanken bis hierhin. Wir haben hier vor allem geredet, haben wir auch gerade die Auflösung bekommen, welche illegale Tat Maja Göpel zu verantworten hat, hier im Humboldt-Forum in der Arena. Wenn Sie solche Momente auch mal erleben möchten und es Ihnen möglich ist, dann können Sie uns natürlich beim nächsten Mal besuchen hier, wenn wir wieder sind, mit unserer Live-Show im Humboldt-Forum, deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum. Da finden Sie die nächsten Termine und auch die nächsten Gäste. Einer der nächsten Gäste übrigens in 14 Tagen ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Die muss natürlich bei solchen Fragen dann sehr vorsichtig sein, glaube ich, so als Politikerin.
Mit dem, was sie schon mal alles Strafwidriges gemacht hat,
Wer weiß, vielleicht hat sie auch einfach mal so bei einer direkten Reise in die Ukraine irgendwas. Lassen wir das. Heute. Wie gesagt, die Politikökonomin Maja Göpel zu Gast. Ich habe jetzt hier ein Thema, das hat diese Republik lange beschäftigt und auch emotionalisiert, fast 20 Jahre lang unterm Strich. Ich nenne nur ein Stichwort, ist wirklich eigentlich nur eine Maßnahme aus einem großen Paket, aber das Wort, das bei allen hängen geblieben ist, Hartz IV. Das soll bald Geschichte sein. Heute hat der Bundestag beschlossen mit der Ampelmehrheit, dass Hartz IV endet. Stattdessen gibt es dann ein sogenanntes Bürgergeld. Das ist erstens mehr als vorher, also rein von der Summe. Das ist übrigens auch unstrittig, da geht die Union mit. Aber es fallen auch manche Dinge weg, nämlich die sehr umstrittenen Sanktionen, aber auch zum Beispiel Vermögensprüfung. Da will die Union nicht mitgehen, darüber wird ja jetzt politisch viel gestritten. Maja Göpel, dieses Stichwort kam in diesen Debatten immer wieder auf. Ist das eine Frage des Menschenbildes auch für Sie, wie man bei solchen Hilfsleistungen, solchen Solidarleistungen irgendwie Regeln mitsetzt?
Sie meinen auch in der Umbenennung
in
der Prüfung?
In der Prüfung vor allem. Also in der Umbenennung, klar, ich glaube, das ist eher auch ein bisschen so ein strategisches Ding. Da will auch gerade wahrscheinlich, glaube ich, die SPD ihre eigene Geschichte irgendwie so ein bisschen umschreiben, aber ich glaube vor allem im Bereich der Sanktionen, weil das ist ja auch das Umstrittene, wo ein Friedrich Merz sagt, nein, da gehen wir nicht mit, und eine Saskia Esken, die SPD-Chefin, heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt hat im Interview, dass hinter dem Bürgergeld eben ein Menschenbild stünde, das Arbeitslose eben nicht so betrachtet, dass sie sich auf der Couch ausruhen wollen und im Prinzip eigentlich nur faul sind.
Ja, also ich finde es total wichtig, diesen Punkt eigentlich in Vordergrund zu stellen.
Wir haben gerade den Hinweis bekommen, jetzt habe ich aus Maya Göppels Glas getrunken.
Oha, oh, also ich bin heute Morgen getestet, Gott sei Dank.
Glück gehabt, okay.
Okay, so kurz wieder zurück, Rolle rückwärts. Wo waren wir? Ach ja, genau, bei dem Menschenbild. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein relevanter Faktor ist, zu überlegen, was ist die Primärmotivation von Menschen und was hält sie ab, bestimmte Dinge zu tun, von denen eine Gesellschaft vielleicht sagt, sie wären wünschenswert. Oder welche Unterstützung brauchen Sie auch auf dem Weg? Und ich glaube, finde ich es total wichtig, das umzunennen und zu sagen, wir haben eben eine soziale Idee von einer Marktwirtschaft und da geht es darum zu sagen, es werden BürgerInnen gesehen und nicht Hartz IV. Das klingt ja schon irgendwie etwas seltsam, tatsächlich sehr mechanistisch und mehr so instrumentarisch. Also ich finde es schon sehr gut zu sagen, hier geht es um Menschen, die im Mittelpunkt stehen.
Das heißt übrigens offiziell Arbeitslosengeld II. Ja, also das so passiert das halt manchmal.
Ja.
Es gab auch mal eine Regierung, die wollte eine akustische Wohnraumüberwachung einführen und alle haben es halt den großen Lauschangriff genannt. Da ist dumm gelaufen. Aber gut.
Aber ich finde es schon interessant, sich dann zu sagen, weil wenn BürgerInnengeld kommt, ist es ja eher auch eine Frage von, was sind unterschiedliche Lebenssituationen, in denen sich BürgerInnen auch normalerweise mal wiederfinden können. Also ich finde den Shift schon mal total wichtig, zu sagen, das ist etwas, was uns allen begegnen kann und wie wollen wir in so einer Phase auch behandelt werden, unterstützt werden, aber was nehmen wir uns selbst auch an Verantwortung ein? Das finde ich den wichtigen zweiten Teil. Und ich denke, also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung mit Personen, die bei mir dann im Haushalt Dienstleistungen auf so einer Minijob-Basis gemacht haben, war das häufig, oder auch Geflüchtete aus Syrien, die bei uns im Haus gewohnt haben, zu Ämtern gegangen, es war wirklich eine starke Kulturfrage und dieser Umgang miteinander und wer muss was wie vorzeigen und beweisen und das war schon aus meiner Sicht sehr verrutscht in einigen Bereichen. Es gibt andere Erfahrungen, die ich auch kenne von Freundinnen und Freunden, die einfach sehr stark unterstützt werden, aber dort zu überlegen, wie können wir eigentlich diese Kulturveränderung schaffen und diese Mischung aus fordern und fördern wirklich neu aufzusetzen mit einer respektvollen Umgangsform. Ich glaube, das ist für mich so der Duktus, den ich erstmal reinsetzen würde und dann überlegen würde, wo auch bestimmte Schulungen, aber auch Vokabular und bestimmte Rhetoriken, die da mitgetragen werden, auch zu einer Attitüde bei denjenigen, die die Instrumente dann umsetzen, führt und nicht führt. Und deshalb finde ich es eigentlich total wichtig, diese übergeordnete Debatte zu führen und nicht nur zu sagen, muss es jetzt 15 Euro hoch oder runter, sondern was ist unser Selbstverständnis in dieser sozialen Marktwirtschaft und was ist ein Instrument, was gerade, wenn wir uns jetzt angucken, wir sprechen von Strukturwandel, wir sprechen davon, dass viele Menschen in neue Arbeitsverhältnisse rein sollten, wir sprechen davon, dass wir viel zu wenige haben, die im Moment die Arbeitsverhältnisse wollen. Also das Thema ist ja, wir wollen rausfinden, warum, wer wohin wechselt und was es dafür braucht und warum Menschen tatsächlich auch Arbeitszeiten reduzieren, obwohl wir gerade ganz viel brauchen. Also die ganze Frage von Arbeiten in unserer Gesellschaft heute ist ja eine viel größere. Und ich glaube, dass wir uns diese Diskussion auch größer gönnen sollten, um dann zu schauen, wie die einzelnen Instrumente uns helfen, da auf den Weg zu kommen.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Und ich glaube auch, was Sie gerade sagt mit Blick auf die Proteste, ja, dieses legalistische Herangehen. Ich glaube, das ist auch ganz häufig das Problem, dass die individuellen Fälle nicht gut genug betrachtet werden. Ich weiß gar nicht warum, weil die Arbeitskapazitäten in den Arbeitsagenturen nicht da sind, dass man sich wirklich eine individuelle Situation anschaut und dass deswegen dann häufig Sanktionen kamen, die keiner richtig nachvollziehen konnte. Aber wenn Sie gestatten, ich würde es trotzdem nochmal auf diese ganz konkrete Ebene ziehen, weil diese Frage gar keine Sanktion, also das Mittel gar nicht zu haben. Ich glaube, selbst wenn man ein positives Menschenbild hat, kann man doch davon ausgehen, dass es doch immer, sagen wir 5% oder sagen wir nur 3% Menschen gibt, die eben Arschlöcher sind. Also die ein System ausnutzen, die sagen, ich brauch's gar nicht, aber ich krieg's ja. Und es überprüft keiner. Und da frage ich mich, da kann man sagen politisch, das können wir verkraften, das ist nicht so eine große Gruppe. Ich habe nur manchmal die Befürchtung, dass das gar nicht finanziell so reinhaut, sondern unter dieser Frage der Solidarität. Also dass Leute, gerade die in den unteren Lohngruppen, die halt jeden Tag zur Arbeit gehen, für die es gerade reicht, dass es gerade da irgendwie so Momente geben kann, sagen, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch mal genauer hingucken, sei es bei einer Vermögensprüfung, sei es eben aber auch wirklich, wenn jemand gar nicht erscheint, dass man dann irgendwann mal sagt, so, jetzt nach dem fünften Brief, jetzt gibt's aber mal eine Kürzung.
Ich finde auch nicht, dass man sagt, dass man keine Konsequenzen zieht, wenn ein Kontrakt, und den gehe ich ja ein. Ne? Also ich habe ja trotzdem Bedingungen, unter denen ich das in Anspruch nehme. Und wenn ich mich nicht daran halte, finde ich auch zu sagen, nö, Sanktionsmechanismen, so auch bei Elena Ostrom, das wird ja immer so als das Beispiel der, wie können wir mit Commons gut umgehen, wie können wir ohne Privatisierung, ohne starke Sanktionen miteinander umgehen. Es geht nie um eine Abwesenheit eines Rückkopplungsmechanismus, du hältst dich nicht mehr an den Kontrakt. Und das ist das ja im Grunde. Und ich habe mich auch mit Freunden und Freunden gestritten, die früher dann im Sommer Bademeister gemacht haben und sich im Winter schön verzischt haben und dann sich darüber beschwert haben, dass sie aus Guatemala doch nicht zum Arbeitsamt kommen. Ich habe mich richtig gestritten. Und ich finde es schon auch wichtig, da hinzugucken und zu sagen, wenn es irgendwen gibt, der sich dann halt aus seinem Job aus dem Sommer durch den Winter finanzieren kann, dann du, jung, stark, unabhängig, kannst deine Arbeit aussuchen. Und ich finde trotzdem nicht das eine versus das andere, sondern tatsächlich diese Verantwortung. Ja, und ich finde auch da super, dass Sie angedeutet haben, dass es bei der Frage von, wer zahlt denn eigentlich Steuern oder zahlt nicht Steuern, ja. Das ist genauso ein wichtiger sozialer Kontrakt. Und wieso diejenigen sich rausziehen aus dem System, das sind ja ganz andere Summen, von denen wir da sprechen, die es können.
Auf jeden Fall.
Die ein ganzes eigenes Geschäftsmodell ja unterhalten von Beraterinnen und Beratern, die dafür sorgen, dass bei denjenigen, die eh schon viel haben, mit Sicherheit nicht so viel in der Kasse landen, wie bei all denjenigen, die sich diese Erweiterung ihres Haushalts in einen Betrieb, das sind ja alles Bedienstete sozusagen, gar nicht leisten können. Und das finde ich ganz wichtig, auch da dann mitzugehen, weil insgesamt geht es ja darum zu sagen, wie finden wir das Fairness-Gebot wieder? Und deshalb finde ich immer wieder zu gucken, was rutscht uns weg und wo sollten wir an mehreren Punkten dann aber gleichzeitig sagen, wenn wir es da korrigieren, dann lass uns bitte auch da korrigieren.
Schauen wir noch ein bisschen, während wir hier live im Humboldt-Forum sind, und das hören Sie unter anderem durch diesen Applaus für Maya Göpel. Schauen wir noch ein bisschen auf ein großes Thema dieser Tage. Gestern ganz groß, aber es schwingt heute natürlich noch nach. Die Midterms, die Zwischenwahlen in den USA. Joe Biden hat sich in der Nacht, also unserer Zeit, jetzt erstmals geäußert. Maya Göpel, bevor wir auf die Inhalte kommen, irgendwie hat Joe Biden immer so was ganz Beruhigendes, so eine ganz beruhigende Wirkung auf mich. Wie geht's Ihnen? Wenn man das Gefühl hat, er kommt so, don't worry, wir kriegen das hin.
Ja, ist ja aber auch, glaube ich, das Einzige, was in dem Land gerade noch ziehen kann, oder?
Okay. gucken Sie so, so kritisch drauf, weil man könnte ja nach diesem Tag auch sagen, und das, so wurde ja auch kommentiert, ne, so schlimm ist es nicht gekommen, man sieht, die Demokratie ist lebendig, sie ist sicherlich gespalten, aber es ist auf jeden Fall nicht so der Trumpismus-Durchmarsch, den ja manche so befürchtet hatten.
Also ich finde das angenehm. Ich fand ja auch, um nochmal den brasilianischen
Lula
jetzt reinzuholen. Auch da angenehm. Also ich finde es sehr gut, wenn die Personen, die in einem Abstimmungsergebnis hinten rauskommen, es schaffen, nicht nur sich selber zu sehen, sondern die Gesamtlage zu sehen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, er hat ja verloren im Verhältnis. Deshalb muss er das auch so einordnen. Und trotzdem bin ich sehr froh über jede Führungsfigur, die sagen kann, ich sehe andere und ich verstehe, dass wir einen gemeinsamen Kurs finden müssen. Also dieses Aufheizen, dieses Agitieren, dieses, hat man ja bei Bolsonaro auch drauf gewartet, was macht er, als klar wurde, dass es ein sehr knappes Wahlergebnis war. Erstmal sage ich nehme das so hin, ich gucke das als Information, wichtige Rückkopplungsschleife aus der Gesellschaft, als Information für mich, und jetzt gehen wir weiter nach vorne, gucken, was das Mögliche ist. Also das wünsche ich mir ja tatsächlich von jemandem, der staatsmännisch auftritt oder staatsfrauisch und sagt, ich habe schon auch noch den Gesamtkompass und nicht nur meine eigene Partei im Kopf.
Ja, nach vorne gehen, wo Sie es gerade sagen, vorausgehen. Joe Biden hat uns ja auch einen kleinen Hinweis gegeben, jetzt in dieser Ansprache, die er da gehalten hat, in diesem Statement, dass er nämlich noch nicht komplett entschieden, die Familie wird dann nochmal mitreden, aber dass er sich vorstellt, dann nochmal anzutreten als Präsident. Er ist ja jetzt schon kurz vor dem 80. Geburtstag, bei der Wahl wird er 82 sein. Gehen wir mal davon aus, er wird wieder gewählt. Ist er dann 86? Ist das ein Thema? Also ich frage das vor allem auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Zukunftsagenda, die wir ja heute auch besprochen haben, und auch der Frage irgendwie, ist da denn keiner, der irgendwie vielleicht halb so alt ist, der das in die Hand nehmen könnte?
Ja, ich bin ja so eine Musterseherin, ne? Deswegen tut mir leid, ich würde jetzt einmal kurz nach Großbritannien springen.
Gerne.
Weil mir da auch aufkam, die Frage ist ja so, wieso ist da niemand sonst? Und wir haben ja in Großbritannien sogar diese total interessante Situation gehabt, dass man überlegt hat, naja, okay, vielleicht nachdem ein Boris Johnson abgetreten ist, wegen auch nicht so gutem Verhalten im Amt, und eine neue Vertreterin der Regierung nach 45 Tagen sagt, ich trete zurück, jetzt könnte er ja eigentlich zurückkommen. und dann zu überlegen, wow,
ja ein bisschen Urlaub, ja.
Wieso ist die Personaldecke nicht weiter? Ne? Und da würde ich wieder aus so der Forschung von Transformationsperspektive sagen, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns allen sehr klar machen sollten, dass der Beruf einer Politikerin, eines Politikers so undankbar geworden ist, dass wir uns selber wirklich fragen sollten, was wir mit diesem Bashen, Hetzen, Privatisieren, Personalisieren, Vorhertreiben eigentlich anrichten. Weil das sind die wichtigsten Ämter, Entschuldigung, in einer funktionierenden Demokratie. Und diejenigen, die es schaffen, aus dieser Interessengemengelage unter der heutigen Situation einen Kompass zu destillieren und zu sagen, ich nehme euch alle mit, das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn die das schaffen, ohne zu lügen, ist das noch viel wertvoller. Und deshalb...
Das ist... Ich nutze den Applaus gerade mal für eine Zwischenfrage, weil das ging mir durch den Kopf. Ich habe gedacht, nee, das frage ich doch nicht. Aber jetzt frage ich es mal, weil Sie gerade so ein Plädoyer für den guten Umgang mit Politikerinnen und Politikern gehalten haben. Reizt Sie das eigentlich selbst? Also Sie sind an so vielen Stellen unterwegs, versuchen irgendwie zu vermitteln, was passieren müsste, wie wir rangehen müssen. Dann diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich probiere das mal selber.
Ja. Also ich werde das tatsächlich wiederholt gefragt und ich glaube, ich habe zwei Gründe, weshalb ich im Moment sage nein. Und der eine ist ein ganz persönlicher, weil ich habe zwei Kinder, die noch im Grundschulalter sind. Und wenn ich mir angucke, was eine Annalena Baerbock oder andere Personen, die diesen Job ernst nehmen, leisten, also dann kannst du diese zweite Rolle einfach vergessen. Und das möchte ich nicht. Also ist für meine persönliche Entscheidung. Und die andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich ja trotzdem viele Akzente setzen darf, weil ich viel eingeladen bin und vielleicht auch die Chance habe, dadurch, dass ich keine Parteifarbe aufgeklebt habe, Dinge formulieren und aussprechen zu können und auch zu suchen, was kann ein Brückenbau sein zwischen sonst vermeintlich unversöhnlichen Positionen. Und das macht meine ganze Arbeit aus in den letzten paar Jahren. Sei es mit neuen Begrifflichkeiten, sei es mit anderen Perspektiven, sei es mit neuen Allianzen, mit denen man zusammenspricht. Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen dieses Social Entrepreneurship ist etwas, dass ich würde mir wünschen, dass wir das auch bei anderen Persönlichkeiten, die sich dafür verwenden, Eckhard von Wirschhausen ist für mich auch so jemand, oder es gibt tolle junge Organisationen wie Project Together und andere, die wirklich überlegen, wie kriegen wir denn eigentlich diese Kooperation in unserer Gesellschaft wieder verbessert, dass das in sich eigentlich ein Job ist. Aber und ich glaube, den möchte ich noch ein bisschen halten.
Absolut, sollten Sie tun. Und ist wahrscheinlich wirklich sehr wertvoll, sage ich auch, weil ich ja natürlich schon auch als Journalist einige gesehen habe, die den Seitenwechsel probiert haben. Oder die sich von vornherein dafür entschieden haben. Und dann schaue ich so. Man kann es ja mal versuchen, nicht so parteipolitisch nur auf eine Seite zu münzen. Aber jetzt haben wir ganz viele grüne Ministerinnen und Minister, die zuständig sind für die Kernbereiche Klimaschutz und merken, wie sie nicht wirklich so weit vorankommen, wie sie wahrscheinlich selbst wollen. Nehmen Sie die FDP, die wollte eigentlich immer Steuern senken. Immer wenn sie regieren, dürfen sie doch nicht. Also was Sie auch gerade beschrieben haben, heißt das nicht eigentlich im Umkehrschluss, wow, was für eine Machtlosigkeit eigentlich an der Stelle, wo wir die politische Steuerung haben müssten in der Politik.
Ja, und wie können wir alle dazu beitragen, dass die geringer wird, indem wir klare Signale aus der Wirtschaft insbesondere, glaube ich, die sind gerade wirklich dran, aber auch aus der Zivilgesellschaft senden, dass wir uns mutige Politik wünschen und uns nicht mehr von den Scheingefechten so stark beeinflussen lassen, sondern sagen, wo ist die Staatsfrau, wo ist der Staatsmann, wir müssen hier zusammen durch, hört mal mit eurem Parteigeklüngel ein bisschen auf, wir hätten gerne Nuancen in den Ideen, aber nicht immer künstlich alles unvereinbar erklären.
Die Nachhaltigkeitsökonomin Maya Göpel hier heute live im Humboldt-Forum in Berlin im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier im Radio und das Gespräch setzen wir hier aber noch ein kleines bisschen vor. Aber ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Hat viel Spaß gemacht, Herr Frenzel. Vielen Dank.